Ein fröhliches Hallo an alle an den Endgeräten und herzlich willkommen zur Schildshow mit Professor Pietras. Wir widmen uns heute dem Thema Migration und Demografie in Verbindung mit aktuellen geopolitischen Entwicklungen. Warum tue ich dies? Na, ich werde auf TikTok und Instagram, TikTok als Professor Pietras, Instagram als Schildshow, da werde ich immer gerne gefragt, was hat er denn studiert, der selbsternannte Professor? Na, ich habe soziale Arbeit studiert und womit hat denn soziale Arbeit zu tun? Migration, Demografie und Stadtentwicklung, also Sozialraum. Mein Studienprojekt war unter einem gewissen Professor Johannes Knifki an der Alice-Salomon-Hochschule Transnationale Personen im urbanen Bereich. Und dabei haben wir unter anderem die Baufehler der 70er Jahre am Cottbusser Tor untersucht. Als Aufhänger hier dient uns jetzt ein Frederik Augustin, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der SPD im Bundestag und der wollte auch ins Europaparlament. Und zwar mit einem Wahlkampf rund um den 3-Euro-Döner. Denn der liebe Herr Augustin aus dem Wedding wird da vor dem Dönerladen gestanden haben und sich gedacht haben, ui, der Döner ist ja ziemlich teuer geworden, ne? Es sind ja jetzt schon 7 Euro. Da helfe ich dem Türken mal beim Geschäft, das wird mir doch ganz bestimmt auch beim Wahlkampf helfen. Danach, also beim Bundestagswahlkampf, hat sich dann der liebe Herr Augustin bei TikTok und Instagram auch vor die Kamera gesetzt und dann mal so ganz kritisch nachgefragt, ob man denn vielleicht die Ukraine unterstützen sollte und mampfte dabei eine Mandarine. So, das sind für mich drei Themen. So, erst einmal gibt es ja immer auch ein bisschen so diesen Balztanz, sehr gerne auch vom linken Spektrum, rund um den Deutschtürken. Oder es gibt eine Abwehrhaltung. Ne? So, ich sag jetzt mal, so seit 10, 20 Jahren wird entweder davor gewarnt oder es wird erhofft, morgen kommt der Osmane, ne? Und dann verbietet er uns alle das Schweinefleisch und dann müssen wir nur noch Tee trinken oder was weiß ich nicht alles. Und das ist auch sehr verankert da so im linken Spektrum, also SPD, Linke und Grüne. Zum Beispiel also ein Thilo Sarrazin, der hat ja Angst davor, dass morgen der Osmane kommt und uns alle das Schweinefleisch verbietet. Eine Susanne Schäbli, ja, der Name wird wirklich so ausgesprochen, erhofft, dass morgen der Osmane kommt und uns allen das Schweinefleisch verbietet. Und ein Frederik Augustin rechnet einfach damit fest, weil die anderen haben das alle auch schon erzählt. Jetzt wird das aber schon seit 10 oder 20 Jahren erzählt. Und wo ist er jetzt? Also so irgendwie bleibt ja der Durchmarsch von dem Osmanen aus, mit dem alle gerechnet haben. Es ist eigentlich eher so, dass die sich in ihre Hochburgen da, ich sag jetzt mal in Hamburg, Berlin und wahrscheinlich auch Köln, da zurückziehen und da eigentlich so mit dem Rest da nichts zu tun haben wollen. Was ist da los? Hat da vielleicht irgendjemand vielleicht Statistiken aufgebläht, wie zum Beispiel bei auch den Palästinensern und hat da vielleicht irgendjemand auch die Statistiken falsch gelesen? Wir werden also im Laufe dieses Videos einfach mal klären, wo ist er denn, der Türke, ne? Wo bleibt denn der Osmane, auf den hier irgendwelche Leute irgendwie ein bisschen warten? Und gleichzeitig klären wir auch die Frage, warum ist denn der Döner so teuer geworden? Und wir fangen mit der Frage an, wo kommt denn die Mandarine her, die der Frederik Augustin da vor der Kamera auf TikTok und Instagram gemampft hat? Und die Frage, wo denn die Mandarine von dem Frederik Augustin herkommt, ist sehr schnell geklärt. Die kommt sehr wahrscheinlich aus Spanien und sie wurde geerntet von Gastarbeitern, Leiharbeitern, prekär Beschäftigten aus Schwarzafrika. Ich werde ja auch immer gerne gefragt, was habe ich denn für ein Problem mit Black Lives Matter? Naja, das ist da irgendwie hinterm großen Teich oder hinter dem mittleren Teich da drüben in den USA, irgendwie in New York oder was weiß ich nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Du, ich habe hier in Europa echte Schwarzafrikaner, die prekär beschäftigt deine Mandarinen ernten. Und wenn sich jetzt jemand fragt, wieso habe ich denn damit Berührung? Menschenhandel und Fluchtbewegungen sind ein Standardthema in der sozialen Arbeit. Damit haben wir sehr wohl zu tun und das ist Studienmaterial. Und wenn du gute Dozenten in der Erzieherausbildung hast, dann kommt das sogar davor. Und genau dasselbe Phänomen haben wir hier in Deutschland auch. Nur halt in weiß, nur halt in osteuropäisch. Warum ist denn der Döner so teuer geworden? Nun ja, die Älteren, also alle über 12 Jahre, werden sich erinnern, da war so ein Ding namens Corona, also dieser Virus, der da um die ganze Welt gegangen ist. Der Herr Augustin wird das vielleicht nicht mitbekommen haben. Und dabei sind auch die rumänischen Hilfskräfte, prekär Beschäftigten, Leiharbeiter, die sind da ausgefallen, die sind da krank geworden und da gab es neue Regelungen. Und jeder, der sich frühmorgens eine Bulette oder ein Mettbrötchen auf die Hand holt oder einen Hund hat, hat diesen Preissprung als erstes mitbekommen. Und dieser Preissprung bei dem Fleisch hat sich selbstverständlich auch beim Döner bemerkbar gemacht. Und es hat hier auch ganz klar gesagt zu werden, also schönen Gruß aus der Praxis, es ist egal, wie glücklich geschlachtet dein Huhn, dein Schwein oder dein Rind ist und ob das Helal ist oder Koscher oder keine Ahnung was, und es ist auch egal, wie mundgepflückt deine Birne, deine Tomate oder deine Kartoffel ist, es geht alles durch die Hand von Leiharbeitern, Gastarbeitern, prekär beschäftigt. Und aktuell sind das die Rumänen hier in Deutschland oder vielleicht in Belgien oder in den Niederlanden. Der zweite Preissprung beim Döner unter anderem kam dann mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine. Wie passt das denn zusammen? Russland und die Ukraine sind nicht nur die beiden größten Länder in Europa, sie sind auch die beiden größten Exportnationen bezüglich Getreide. Die Ukraine ist de facto die Kornkammer Europas. Das liegt ganz einfach an diesem Lösserde-Gürtel, der sich von Rumänien bis nach Kasachstan zieht, oder Schwarzerde, und da wächst das Getreide richtig, richtig gut. Wenn Russland sich also jetzt die Ukraine komplett krallen würde, dann hätte Russland eine Monopolstellung auf dem Getreidemarkt. Und da kann der Wladimir Putin ganz viel erzählen, dass die Ukraine ihm schon immer gehört hat, seit vor Christi Geburt und keine Ahnung was. Das ist hier ganz klar auch ein Wirtschaftskrieg um Ressourcen. Denn entweder ist das Gas bald alle oder auf einem Bein kann man nicht stehen. Und guckt doch mal, wie der Frontverlauf ist von den Russen bezüglich der Ukraine. Also irgendwie stoßen die so gar nicht ins Land vor, sondern konzentrieren sich irgendwie so an die Schwarzmeerküste. So, wir haben ja schon gesagt, dass wir auch die Türken ein bisschen thematisieren bei diesem ganzen Video. Guckt mal, liebe Türken, der Russe möchte sich irgendwie das Schwarze Meer da irgendwie anscheinend krallen. Mit wem habt ihr denn eine ganz eigene Top 10 an Auseinandersetzungen über 400 Jahre lang gehabt, seit der Thronbesteigung von Ivan dem Strengen bis zum Zerfall des Osmanischen Reiches? Darauf kommen wir nochmal zurück. Und Mensch, 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 also wenn Russland sich jetzt auch das noch krallen würde, dann würde ja Russland die Handelswege kontrollieren rund um das Schwarze Meer. Und hier ist einfach auch nochmal die basale, grundlegende Wahrheit zu formulieren. Russland will die Seewege. Und da ist es egal, wann und wo du anfängst. Sei es meinetwegen bei der Rus, die übrigens in Nowgorod gegründet wurde von Wikingern. Und auch die wollten die Seewege. Und dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine macht sich übrigens zweimal im Döner bemerkbar. Also einmal ganz klar, ne, das Brot ist ja aus Getreide gemacht, für die Leute, die es nicht wissen. Gleichzeitig jetzt die Frage, was braucht denn ein Kalb, eine Gans oder ein Schwein oder ein Hase, um schön fett und rund zu werden und um Fleisch zu geben? Na, Futter. Und was ist denn in dem Futter? Na, Getreide. So, und jetzt widmen wir uns einfach mal den Türken, ne, der den Döner verkauft. Und wir fragen uns jetzt einfach mal, Mensch, warum dieser ganze Balztanz, ne, die geben sich ja immer alle so ganz doll Mühe, ne, gratulieren dreimal zum Zuckerfest und irgendwie schlägt sich das in den Wahlergebnissen nicht nieder. Woran liegt denn das? Und dazu einfach mal auch ein paar allgemeine demografische Informationen zum Stand dieser Bundesrepublik Deutschland. Ne, wie viele Leute haben wir? Also hier habt ihr Pi mal Daumen, das müsste die Top 15 oder Top 16 sein von den Migrantengruppen hier in Deutschland. So, wir haben Pi mal Daumen 84 Millionen Personen gerade hier in dieser Republik. Davon sind 21 bis 26 Personen Migranten, Einwanderer, wie auch immer. Und hier ganz klar, also wenn ich die morgen alle rausschmeiße, dann kostet der Döner übrigens 20 oder vielleicht 30 Euro. Und ich rede hier von dem billigen Döner da unten, U-Bahnhof Hellersdorf, ne, so der, die Kaschemme da, und nicht von dem schicken, mundgepflückten und glücklich geschlachteten Döner in Mitte, der übrigens schon 10 Euro kostet. Dem gegenüber stehen 15 bis 18 Millionen Ostdeutsche und der ganze Rest, ne, die breite Masse wäre dann Westdeutscher. So, und ich komme hier gleich auch zu einem nicht unwesentlichen Punkt, da in ganz da vielen Themenbereichen und was weiß ich nicht alles uneinheitlich auf- und abgerundet wurde und auch immer sehr gerne aufgerundet wurde, arbeiten wir hier auf diesem Kanal, speziell jetzt auch auf diesem Video, mit den kleinen Zahlen, ne? Also wir reden von 21 Millionen Migranten, Ausländern hier in Deutschland und von 15 Millionen Ostdeutschen. Und wir sprechen hier auch ganz klar den Subtext aus. Ne? Hier bei diesen längeren Beiträgen habe ich ja die Zeit dafür. Also an erster Stelle, unangefochten, kommt der Westdeutsche mit 48 Millionen Personen. Und dann kommt der Migrant, also der eine Migrant, den wir alle kennen. Ne? Also die Migranten kommen dann auf den zweiten Platz mit 21 Millionen. Und der Ostdeutsche kommt auf den letzten dritten Platz mit 15 Millionen. Und wir können das auch gerne noch weiter unterstreichen. Selbst wenn ich die höchste Zahl der Ostdeutschen nehme, 18 Millionen, dann ist es immer noch weniger als die kleinste Zahl der Migranten, 21 Millionen. Das ist auch eine der vielen Antworten auf die Frage, warum zickt denn der Ostdeutsche rum? Und gleichzeitig hat hier auch gesagt zu werden, also wenn jetzt ein Westdeutscher wie Olaf Scholz erstmal eine Türkin wie Aydan Özegüz in Hamburg hochlobt, um sich dann danach auf einen ostdeutschen Wahlkreis zu setzen, dann ist das ganz klar eine Kampfansage. Und jetzt widmen wir uns wirklich den Türken, ne? Denn die Türken haben genau dasselbe Problem wie die Palästinenser. Die Palästinenser wurden ja hochgerundet und hochgerundet, bis irgendwie Zahlen von 200.000 oder was weiß ich nicht alles kursierten. Es sind 7.401. Und bei den Türken ist es ähnlich, nur halt nicht so extrem. Da wird auch sehr gerne von 3 Millionen Türken irgendwie geredet, die hier in Deutschland sind. Allerdings haben wir hier auch wieder Rundungsprobleme. Also es wird da nicht einheitlich auf- oder abgerundet, beziehungsweise bei der einen Migrantengruppe, wie meinetwegen Kroatien, sage ich jetzt mal, da wird immer abgerundet und bei den Türken, da wird immer aufgerundet. Gleichzeitig ist da uneinheitlich. Mal wird ein Elternteil mitgezählt, mal werden beide mitgezählt. Und wenn du dir dann die Fußnoten zum Beispiel bei Wikipedia durchliest, also da bitte auch zweimal schauen und zweimal abchecken. Also wenn du dann bei Wikipedia die Fußnoten durchliest, dann steht da vielleicht, dass da auch die Turkvölker einfach mal so mitgezählt wurden bei den Nationalstaatstürken. So, und hier, meine Lieben, ich habe alle Karten für euch heute mitgebracht. Also das wäre übrigens so das Einzugsgebiet der Turkvölker. Das fängt ganz klar in Griechenland an, über die Türkei und geht dann bis China. Ne? Also so, das wäre übrigens der Einzugsbereich der Turkvölker. Also ja, die Türkei ist ganz klar nach den Turkvölkern benannt, genauso wie Deutschland als Germany nach den Germanen benannt ist. Aber das ist trotzdem nicht ein und dasselbe. Das heißt, nach diesem ganzen falschen Hin- und Hergerunde landen wir bei kalten, nackten 1,5 Millionen Personen in Deutschland, die den türkischen Pass haben. So, und nachdem wir den Türken runterrasiert haben, nehmen wir ihn jetzt auseinander. Denn den Türken gibt es genauso wie den Russen, den Deutschen, den Chinesen, den Franzosen. Also irgendwie schon, aber dann wieder doch nicht. Und dasselbe gilt übrigens auch für den Muslim. Den gibt es genauso wie den Juden, den Buddhisten, den Katholiken und so weiter und so fort. Also auch hier irgendwie schon, aber dann wieder doch nicht. Und da der Türke ja auch immer sehr gerne mit dem Muslim gleichgesetzt wird, nehmen wir jetzt hier einfach beide auseinander. So, erst einmal kannst du bei jedem Land davon ausgehen, dass es ein Nord-, Süd-, Ost-, West- und Stadt-Land-Gefälle hat. Also das waren gerade sechs Dimensionen, die du da immer einfach im Hinterkopf mit einzukalkulieren hast. Habe ich jetzt trotzdem irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner bei dem Türken? Ja, aber dafür muss ich ihm jetzt die Religion und die Nationalität wegnehmen. So, was ist denn der Türke dann? So tendenziell. Kleinselbstständiger Berufspendler. Der Türke, genauso übrigens wie der Grieche, der Italiener und der Rumäne, ist transnational und bewegt sich zwischen beiden Ländern hin und her. Der Türke ist genauso wie der Italiener, der Rumäne, der Grieche transnational. Also der pendelt zwischen den beiden Ländern hin und her. Dazu kommt, es gehört ganz klar immer noch zu den türkischen Lebensentwürfen. Ich mache ein Geschäft irgendwie auf, meinetwegen in Deutschland, verdiene da mein Geld für die Rente und dann setze ich mich in der Türkei zur Ruhe. Ich gehe hier auch gleich mal auf ein paar Kommentare, die ich bei der Kurzversion auf TikTok und Instagram, also Instagram Schulte Show, TikTok Professor Pietras, hatte, nämlich da kam dann irgendwie so die Antwort, ja, bei mir ist das anders, ja, mein Türke in meiner Umgebung macht das irgendwie anders, ja, naja, da haben wir wieder das Thema. Also so, den Türken gibt es schon irgendwie, aber dann wieder doch nicht. Du kannst bei der Hälfte der Türken hier in Deutschland davon ausgehen, dass das zu ihrem Lebensentwurf gehört. Ob dieser Lebensentwurf, also ich kenne auch Leute, bei denen hat es nicht geklappt, ob der dann irgendwie sich bewahrheitet, das steht auf einem anderen Blatt. Wir können das auch gerne am Kopftuch abhandeln, ne? Also so, und wir reden jetzt hier über erwachsene Frauen, die das Kopftuch tragen, also ab 18, denn das Kopftuch hat auch ganz klar eine feministische Komponente, ne? Ich habe das Kopftuch, wenn ich eine Frau bin, dann kann ich einen Haushalt schmeißen. So, und jetzt hier die Frage ist nicht, wer das Kopftuch trägt, sondern wo das Kopftuch rumspringt. Und als Anschauungsbeispiel nehmen wir hier ganz klar den türkischen Bäcker. Also sitzt das Kopftuch da den ganzen Tag irgendwie am Tisch rum mit ihrer besten Freundin, kann kein Deutsch, vertrödelt den Tag und trinkt nur irgendwie einen Tee nach dem anderen? Oder steht das Kopftuch hinter der Kasse, ist zweisprachig und kennt sich mit dem Kassensystem aus? Oder kommt das Kopftuch mal kurz hinten am Laden vorbei, um dem Mann mal sein Stullenpaket zu bringen, weil der hat das schon wieder vergessen und kümmert sich dann um den Haushalt? Oder kommt das Kopftuch irgendwie vorne vorbei, holt sich mal schnell ihren Kaffee, um dann irgendwie beim Amt oder was weiß ich wo ihrer Arbeit nachzugehen? So, erstens mal hier die schönen Grüße aus der Praxis, also über die, die da nur rumsitzen und kein Deutsch reden mit dem Kopftuch. Also über die wird auch in der Türkei gelästert, egal ob mit oder ohne Kopftuch. Und zweitens jetzt hier die Frage, mit wem würde ich mich denn jetzt persönlich von diesen vier Beispielen in keinster Weise anlegen? Ich selbstverständlich in keinster Weise, ich bin eine absolut friedfertige Person. Und die Antwort hier wäre das Kopftuch, was hinter dem Tresen hinter der Kasse steht. Denn es kann durchaus sein, dass dieses Kopftuch eine 30-Stunden-Stelle hat und dann nach oder vor Feierabend ihrem Männer dabei hilft, den Laden aufzubauen. Dazu wird sie sehr wahrscheinlich noch den gemeinsamen Haushalt irgendwie schmeißen. Und wenn du willst, kannst du der irgendwas von Emanzipation oder Feminismus erzählen. Ich würde das nicht tun. So, das wäre dann hier schon mal der erste traditionell linke, grüne SPD-Themenbereich, der hier vor der Realität sich zu beugen hat. Und jetzt einfach mal die kurze Frage, was möchte denn der Deutsch-Türke als kleinselbstständiger Berufspendler? Na, der möchte mit seinem Auto von Berlin nach Istanbul durchkommen. Ihr kennt vielleicht diese türkischen Autos mit diesen lustigen Paketen, die die da oben drauf haben. Und gleichzeitig möchte der auch, dass irgendwie sein Lieferverkehr durch die Stadt kommt. Also, du kannst dem da gerne, wenn du möchtest, dreimal zum Zuckerfest gratulieren und der Frau irgendwie was von Feminismus erzählen. Wenn der Lieferverkehr nicht durchkommt und das Geschäft dadurch zugrunde geht oder irgendwie anders, weil du da deine ganzen Kiezblocks auf dem Bahnhof und darauf noch irgendwie einen Flughafen und dann jetzt auch noch irgendwie ein Windrad bauen musst, dann stimmt das Geld nicht und dann wählt der Deutsch-Türke dich auch nicht. Denn wir hier in Berlin haben das Phänomen, und schaue ich mir die Wahlergebnisse in der gesamten Republik an, dann sind wir hier in Berlin nicht alleine. Das Phänomen, dass der Deutsch-Türke aus dem linken Lager in das bürgerliche oder rechte Lager abwandert. Also kurz zusammengefasst, der Deutsch-Türke wandert von Linken, Grünen oder SPD zu CDU oder meinetwegen AfD ab, weil unter anderem seine Existenzgrundlage durch dieses ganze Baui-Waui hier in Berlin bedroht wird. Ist der Deutsch-Türke damit alleine unter den ganzen Migranten? Nein, ist er nicht, denn auch die ganzen anderen Transnationalen aus Italien, Griechenland, Rumänien und so weiter und so fort möchten mit ihrem Auto von Berlin in ihre Heimatstadt durchkommen und sie möchten auch durch die Stadt durchkommen. Und jetzt schauen wir uns einfach nochmal kurz an, wie das Gefälle ist unter diesen ganzen Migranten, unter diesen 21 Millionen, was wir gesagt haben. Also erstmal, wenn ich ganz Jugoslawien zusammenfasse, dann komme ich in etwa auf dieselbe Zahl wie die Deutschtürken, also 1,5 Millionen. So, ich habe Bock auf Stress, ich möchte hier irgendwie mich unbeliebt machen. Ich packe die Albaner mit rein, fasse den gesamten Westbalkan zusammen. Damit hat der Westbalkan die Deutschtürken überholt. Und dasselbe Spielchen haben wir übrigens auch beim Ostbalkan. Also wenn ich jetzt Rumänien, Bulgarien, Moldau und Griechenland zusammenfasse, dann kommen die auch in etwa auf dieselbe Anzahl wie bei den Deutschtürken. Das heißt, der gesamte Balkan ist übrigens doppelt so groß demografisch wie die Deutschtürken. Und über allem schweben die Polen und die Russen. Das ist der gordische Knoten. Das ist der heilige Gral der Migrationswissenschaft, das irgendwie auseinander zu dröseln, weil das zieht sich sehr wahrscheinlich bis in die Antike. Also übrigens, es gibt auch noch andere Einteilungen außer Kelten und Germanen und Slawen. Die Griechen teilen uns übrigens in Kelten und Skythen ein und die Grenze ist hier übrigens die Elbe. Also auch da haben wir schon ein Ost-West-Gefälle. Und warum erzähle ich das jetzt alles? Naja, ich werde auf meinen Kanälen wie Instagram oder TikTok, also Instagram Schöte-Show und TikTok Professor Pietras auch immer wieder gefragt, ja Mensch, warum komme ich denn immer wieder auf den Balkan zurück und auch auf Osteuropa, ne? Was habe ich denn da? Also jetzt mal unabhängig davon, dass ich selber Ostdeutscher und Ostberliner bin, was damit ganz klar ein bisschen näher verquickt ist. Also demografisch ganz klar, meine Hübschen, bildet hier der Balkan zusammen mit Osteuropa unter den Migrantengruppen ganz klar die Mehrheit. Und hier kann auch ganz klar gesagt werden, dass der Deutsch-Türke auch ein bisschen genervt ist von diesem permanenten Balztanz, der da irgendwie um ihn herum aufgeführt wird. Und bei dieser ganzen Rausschmeißer-Diskussion, die wir hier auch gerade in diesem Lande haben, kann gerne nochmal erwähnt werden, dass wenn ich die morgen alle rausgraule, sage ich jetzt mal, dann kostet der Döner und auch alles andere, zum Beispiel in Hellersdorf, 40 Euro. Und hier hat auch ganz klar gesagt zu werden, jede Industrienation, egal ob Deutschland, USA oder China, ist auf Gastarbeiter, Leiharbeiter angewiesen. Die Landwirtschaft in den USA besteht zu 45% aus Latinos und auch der liebe gute Onkel Donald Trump hat jetzt seine ganzen Razzien in der Landwirtschaft ausgesetzt. Und im gleichen Atemzug hier gerne auch nochmal die Erinnerung, also so diese ganzen Flops mit den Schnellabschiebungen, die da nicht funktioniert haben, weil sie rechtlich einfach nicht zu machen waren oder weil das Aufnehmerland dann gesagt hat, nee, das ist hier nirgendwo festgeschrieben. Das haben vor uns übrigens auch die USA und Großbritannien durch, weil wir sind alles Rechtsstaaten. Da muss ich mich einfach an bestimmte Abläufe halten. Und wie angekündigt, nehmen wir nach dem Türken jetzt den Muslim auseinander. Den historischen Abriss mache ich nächste Woche. Wir sind jetzt erstmal bei Demografie und Geopolitik. So, wie schon gesagt, also den Muslim gibt es genauso wie den Katholiken, den Juden, den Buddhisten und was weiß ich noch alles. Das hat alles unterschiedliche Strömungen. Und was sind denn die Hauptströmungen im Islam? Da habe ich Schiiten, Sunniten und Aleviten, Nicht zu verwechseln mit Alawiten, was wieder was komplett anderes ist. Was ist jetzt der Unterschied und wie steht das alles miteinander in Verbindung? So, die Schiiten sind de facto die Orthodoxen der muslimischen Welt. Die glauben auch an den verborgenen Iman und warten auf seine Wiederkunft. Die Sunniten sind Pi mal Daumen die Protestanten der muslimischen Welt. Da gilt das, was im Text steht und nicht, was irgendein Imam sagt. Dann haben wir noch die Aleviten und nicht die Alawiten, was etwas komplett anderes ist. Und die Aleviten in der muslimischen Welt sind Pi mal Daumen, die Agnostiker. Also denen ist das alles irgendwie egal. Und es gibt auch Aleviten, die sich eigentlich gar nicht mehr als Muslim irgendwie bezeichnen. Und hier gehe ich auch gerne nochmal auf ein paar Kommentare von meinem Insta und TikTok ein. Also Insta Schöte Show und TikTok Professor Pietras, weil da kam dann irgendwie auch so das Kommentar, naja, na, die Aleviten sind ja eine Abspaltung von den Sunniten und die jetzt als Agnostiker zu bezeichnen, das ist bei mir in der Ecke ja ganz anders. Ja, wie schon gesagt, also der Kölner Türke tickt sehr wahrscheinlich anders als der Hamburger Türke und der tickt wieder anders als der Berliner Türke und dann ist das auch von Straße zu Straße unterschiedlich, weil, wie gesagt, den Türken und den Muslimen gibt es genauso wie den Deutschen und den Protestanten. Also irgendwie schon, aber dann wieder doch nicht. Und jetzt ist mal die Frage, wie viele Aleviten haben wir denn eigentlich hier in Deutschland? Also wie viele von den 1,5 Millionen offiziellen Deutschtürken hier in Deutschland sind eigentlich Aleviten? 600.000. Und das sind 40%. Und hier haben wir auch schön kombiniert die Antwort auf die Frage, wo ist der Türke in den Wahlergebnissen? Wo? Also die Hälfte ist nicht da. Die Hälfte, habe ich gesagt, ist sehr wahrscheinlich in der Türkei und darf hier nicht wählen. 40% interessiert tendenziell dieses ganze Gequatsche rund um Zuckerfest oder Zuckerfestbeleuchtung in Berlin gar nicht. Und den Rest vergraust du dir wahrscheinlich, indem du permanent am Thema vorbeiredest, ne? Wie zum Beispiel an dem Kopftuch, was einen eigenen Job hat, dem Mann dabei hilft, den Laden aufzubauen und dann auch noch den Haushalt schmeißt und der erzählst du dann einfach mal ein bisschen was von Feminismus und Emanzipation. Und wenn weder das Familienauto in den Urlaub noch der Lieferwagen zur Arbeit durchkommt, dann ist das Wahldesaster komplett. Und da ich gerade zufälligerweise das Stichwort Lieferwege erwähnt habe, gucken wir uns jetzt einfach mal an, wer sitzt denn wo in der muslimischen Welt? Ach, guck doch mal, Überraschung, Überraschung, Iran, Jemen, Libanon und Irak, das sind anscheinend die schiitischen Länder. Das sind also die Orthodoxen. Die Türkei und Saudi-Arabien sind ganz klar die sunnitischen Großmächte, beziehungsweise in der Türkei sind die Aleviten, nicht Alawiten, auch ganz klar eine Macht, mit der du zu rechnen hast. Denn hier gerne die Erinnerung, Erdogan musste übrigens Kreide fressen und seinen religiösen Eifer einfach mal ein bisschen zurückfahren, damit er überhaupt gewählt wird. Jetzt ist der Erdogan auch schon ein bisschen älter und gehört zu dem Club der 70-jährigen Weltenlenker. Und wir haben hier ganz einfach das Phänomen, also der Russe ist für mich als Deutscher ganz klar in Sichtweite. Der Iran ist für mich hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, also hinter dem Kaukasus, hinter dem Berg Ararat. Aber kann mal bitte jemand dem lieben guten Erdogan und seine ganzen Leute darauf hinweisen, dass der Russe und der Iraner bei ihm vor der Tür steht? Und jetzt wartet vielleicht irgendjemand, dass ich endlich mal auch auf Gaza zu sprechen komme, ne? Und die Hamas und vielleicht die Muslimbruderschaften und vielleicht auch auf Afghanistan, denn hier auf der Karte, naja, Nanunanu, Afghanistan hat ja genauso viel Schiiten wie die Türkei, ist anscheinend auch eher sunnitisch. Ja, vollkommen richtig. Hamas, also Gaza, Muslimbruderschaften und Taliban sind Abspaltung aus der sunnitischen Strömung des Islam und sind de facto die evangelikalen Reichsbürger des Islam. Die Taliban kommen aus einer indischen Strömung des Islam und die Hamas in Gaza ist eine Abspaltung der Muslimbruderschaft aus Ägypten. Und die Muslimbruderschaft ist eine Abspaltung von den Sunniten. Also, Die Hamas ist eine rechte Abspaltung von der rechten Abspaltung des konservativen Flügels der Sunniten im Islam. Und jetzt kommt vielleicht irgendjemand auch an und fragt sich, ja, warum erzählt er das denn alles? Worum geht's denn eigentlich alles? Und hier komme ich wieder mit meiner Frage, wo kommt denn das Essen her? Und das kann ich auch gerne mit der Frage verbinden, womit wird das Essen denn eigentlich warm gemacht? Und ich komme hier nochmal auf Gaza-Streifen zurück. Wo ist der denn? Na, der ist so schön in der Nähe von der Sinai-Halbinsel, in der Nähe von dem Suezkanal, einem der ältesten Handelswege, die das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet. Und hier habe ich eine richtig schöne alte Karte von der guten alten Seidenstraße aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Du kannst davon ausgehen, schon zu Kleopatras und Cäsars Zeiten ist über den Persischen Golf und das Rote Meer und den heutigen Suezkanal Seide, Treibstoff und Getreide geliefert worden. So, jetzt schauen wir uns einfach mal ein bisschen genauer an, welche Länder denn so am Persischen Golf liegen oder vielleicht auch am Roten Meer. Ach Mensch, guck mal, da ist ja Kuwait so richtig schön als Hafenstadt neben dem Irak. Wie fing nochmal der Golfkrieg 1990 an? Naja, der Irak versuchte sich Kuwait einzuverleiben. Dadurch hätte dann der Irak einen wunderbaren Zugriff auf den Persischen Golf gehabt. Wer wollte damals eigentlich dem Saddam Hussein helfen bei diesem Umsturz in Kuwait? Die Palästinenser. Die Palästinenser, genauso wie die Muslimbruderschaften, sind ein Stück weit unbeliebt in der muslimischen Welt, in der islamischen Welt. Und das geht so weit, dass die Muslimbruderschaften in Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien verboten sind. Und das sollte sich vielleicht auch hier in der politischen Landschaft ein bisschen rumsprechen. Das war auch interessant bei diesem ganzen Marsch auf Gaza, dann in Ägypten, die ja auch Gaza abgeriegelt haben übrigens. Und dann standen da die ganzen Amerikaner und Europäer vor den ägyptischen Soldaten und flehten die Leute an, helft euren muslimischen Brüder. Und vor ihnen standen dann die ägyptischen Sicherheitskräfte und haben sich gedacht, Alter, habt ihr überhaupt keine Ahnung. Und ach guck mal, da sind ja auch Eritrea und Sudan am Roten Meer. Und da brodelt es ja auch immer wieder. Und hier auch nochmal zuckersüße Grüße aus der Praxis. Also die Top 10 Hungerkrisen sind immer noch in Afrika und nicht im Nahen Osten, egal was die Presse erzählt. Und das ist auch deswegen interessant, da der Sudan vor den Internationalen Gerichtshof gezogen ist, um die Vereinigten Arabischen Emirate, die da anscheinend auch irgendwelche geopolitischen Interessen haben, wegen Völkermord anzuklagen. Aber das wurde vom Internationalen Gerichtshof abgeschmettert. Und es hat hier ganz klar gesagt zu werden, dass es im Sudan kontinuierlicher brodelt als meinetwegen in Israel. Also ich sage hier ganz klar, ich war in Israel, aber in den Sudan würde ich nicht fahren, weil ich bin vielleicht mutig, aber ich bin nicht doof. Und das in Verbindung des Internationalen Gerichtshofes bezüglich Israel, da kannst du den Internationalen Gerichtshof eigentlich auch komplett in die Tonne hauen. Und um auf den Ausgangspunkt des Videos nochmal gerne zurückzukommen, also warum ist denn der Döner teuer oder warum wird denn alles teurer? Also hier strenge ich sehr gerne nochmal das historische Kurzzeitgedächtnis an, denn bevor das Ding in Israel losging, da ging das Ding eigentlich im Jemen los, da ging es 2022, Anfang 2023, da ging es um die Houthi-Rebellen in Jemen, die Liefer- und Frachtschiffe angegriffen haben. Also sind die Liefer- und Frachtschiffe nicht mehr durchs Rote Meer, sondern ums Horn von Afrika, also Südafrika, gefahren, um die Ware sicher zu bringen. Und hier auch ganz klar die Ansage, haltet von Friedrich Merz, was ihr wollt, oder von Israel. Aber die Aussage von Fritze Merz, dass Israel die Drecksarbeit hier erledigt, die ist absolut gerechtfertigt. So, das sollte es gewesen sein. Das reicht auch erstmal, denke ich mal. So, hier habt ihr nochmal die Karte von der Seidenstraße. Die war ja ein bisschen kurz im Bild und ich denke, das ist die Straße, die euch am meisten interessiert, oder die Karte, die euch am meisten interessiert. Folgt mir sehr gerne hier auf YouTube oder auf meinen Kanälen wie Instagram oder TikTok. Auf Instagram als Schöte Show oder auf TikTok als Professor Pietras. Lasst mir 1 Euro auf dem GoFundMe da ansonsten. Oder korrigiert mich in den Kommentaren, falls mir ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen ist. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.